Wie ihr ja gesehen habt hier beim Reinkommen, dass wir erster Advent haben. Und Advent heißt ja warten auf Ankunft, mal grundsätzlich. Advent weist eigentlich auf zwei Dinge hin. Einmal in die Vergangenheit, dass der Herr Jesus hier auf diese Welt gekommen ist, durch die Jungfrau Maria geboren. Ja, ein großer Prophet, ja mehr noch Gott der Sohn. Und heute, ja, werden wir über etwas nachdenken, dass Jesus gesagt hat, er wird wiederkommen. Also die Christen warten auf Jesus, der wiederkommt. Und davon hat er einiges gesagt. Wir sind in Lukas Evangelium Kapitel 17 ab Vers 20 bis Vers 37 und ich möchte diesen Text einmal lesen. Also Lukas Evangelium Kapitel 17 von Vers 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, er, das ist der Herr Jesus, ja, er wurde gefragt, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, sieh hier oder sieh dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er aber sprach zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen Tag des Menschensohns zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Sie werden zu euch sagen, sieh hier oder sieh dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt und bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein am Tag des Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zwei werden miteinander mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, woher? Und er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Wir sehen, es geht ganz deutlich um das Kommen des Menschensohns. Und der erste Gedanke, der an die Frage dieser Pharisäer anknüpft, den möchte ich so beschreiben, Jesus kam als verborgener König auf diese Welt. Jesus, der diente, ganz anders wie die Könige es tun. Er ist derjenige, der sich wirklich um sein Volk gekümmert hat. Um die Kranken, um die Schwachen, um die, die keine Hoffnung hatten. Das Herz des Herrn Jesus war voller Liebe für jeden. Und so ist er gekommen. Und die Menschen haben nicht in ihm den König gesehen. Ja. Den Pharisäern war es klar, dass das Reich mit dem Messias Gottes kommen wird. Und zwar auf diese Erde. Und wenn Sie, jetzt die Pharisäer, Jesus Christus fragen, wie ist das mit dem Reich, dann wollten Sie natürlich auch herausfinden, Jesus, bist du der Messias? Bist du der König in diesem Reich? Das wollten Sie natürlich herausfinden. Im Übrigen hat der Herr Jesus seine Jünger selbst beauftragt, das Reich Gottes zu verkündigen. Ja? Also wenn die Pharisäer schon etwas über das Reich sagen, ja, der Herr Jesus hat seinen eigenen Jüngern gesagt, verkündigt das Reich, so wie es in Lukas 9 steht. Ja? Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Jetzt standen die Pharisäer vor ihm und er, der Herr, antwortete ihnen jetzt Folgendes. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ihr erlebt jetzt nicht die Herrlichkeit des Reiches. Und doch ist es da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. So was Ähnliches haben diese Leute, weiß nicht genau, ob es jetzt genau diese Personen waren, aber diese Personengruppe schon einmal gehört. Nämlich, als Johannes der Täufer mit ihnen gesprochen hat, und zwar in Johannes Kapitel 1, Vers 26, da sagte Johannes der Täufer also ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er macht also deutlich, dieser Johannes der Täufer, es ist ein wunderbarer Mensch hier auf dieser Welt, ja, den Gott geschickt hat, der so viel größer ist wie nur ich als Mensch. Und ich bin nicht würdig, ja, mich niederzubücken und bei ihm die Sklavenarbeit zu tun. Ja. Er ist viel herrlicher, viel größer. Und sowohl das Reich Gottes als auch der König dieses Reiches ist damals schon auf dieser Welt, mitten unter ihnen. Sie können es nicht sehen, dieses Reich, und sie konnten auch ihn, den König, nicht sehen. Und so brachten diese Gruppe der Pharisäer und mit ihnen noch einige andere diesen König, ja, dorthin, dass er am Kreuz sterben musste. Aber bevor er dorthin kam, sprach er noch mit Pilatus. Hören wir uns das auch an. Pilatus hat nämlich mehr erfahren. Johannes Kapitel 18, Abvers 36, das antwortete Jesus diesem Mann. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Übrigens, hier sehen wir der Herr Jesus, Der hat nie seinen Nachfolgern, den Christen, gesagt, sie sollen mit dem Schwert irgendjemand anders umbringen, wegen sein Reich. Jesus sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja? Und, heißt es, wenn es so wäre, dann würden natürlich die Leute kämpfen, aber das tun sie nicht. Da sprach Pilatus zu ihm, Vers 37, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Der Herr war der unsichtbare König und sein Reich ist kein irdisches, obwohl es hier auf der Erde sich auch ausbreitet. Aber es ist von einer anderen Art. Heute wird dieses Reich sowie der König immer noch unsichtbar unter uns sein. Wer heute dem König Jesus sich unterordnet und ihn wirklich König in seinem Leben sein lässt, der wird von Gott in dieses unsichtbare Reich versetzt. Im Kolosserbrief heißt es, Kolosser Kapitel 1, Vers 13 bis 14, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes oder des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch das Blut, die Vergebung der Sünden. Das bedeutet, wenn heute ein Mensch, egal ob er katholisch, evangelisch ist, ob er Hindu ist, Muslim oder so, egal wer er ist, wenn er sein Leben diesem König unterordnet, ihn um Vergebung der Schuld bittet und ihn König in seinem Leben sein lässt, dass er regieren darf über sein Leben. Er wird versetzt von diesem irdischen, vergänglichen Reich in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So läuft das. Das ist Gottes Plan. Und das gibt es heute noch. Ja? Dieser König, der damals schon in seiner unsichtbaren Herrlichkeit und Ehre da war, gab sich für die ungläubige Welt als Opfer hin. Das ist unsere Erlösung, unsere Errettung. Dies wird hier im Kolosserbrief deutlich und der gleiche Gedanke schneidet auch der Herr Jesus in unserem ursprünglichen Text an. Wichtig ist jetzt festzuhalten, der Herr Jesus ist schon damals als unsichtbarer König gekommen, wohl dem, der sein Kommen begrüßt hat und sich ihm untergeordnet hat. Dies, wie gesagt, ist aber auch heute noch möglich, jedem. Nun redet der Herr zu seinen Jüngern über den Menschensohn. Und da leitet er einen neuen Gedanken ein. Jesus wird als sichtbarer und starker König kommen. Er sagt, er sprach zu seinen Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohns zu sehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, sieh hier oder siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Wenn Jesus vom Menschensohn spricht, dann redet er nicht von jemand anderem. Er hat sich selbst als Menschensohn genannt. Die erste Bibelstelle, Matthäus 9, Vers 6, Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Ja. Einmal dies, wir kennen diese Geschichte, er hat diesem Gelähmten Vergebung der Schuld zugesprochen. Die Pharisäer waren da, die haben das ungläubig angeschaut und dann hat er diesen Leuten gesagt: Aber damit ihr wirklich wisst, dass der Sohn des Menschen, hier diese Bezeichnung, Sünden vergeben kann, deshalb sage ich auch zu diesem Mann, der gelähmt ist, steh auf und geh, damit sie das verstehen. Dann sagt er einmal später in Matthäus 12, Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Und da hat er auch gehandelt, ja, der Herr Jesus. Aber er sagte auch von sich in Matthäus 16, Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Dabei macht der Herr Jesus deutlich, dass er der ist, von dem schon alte Propheten vorher gesprochen haben. Und zwar ein Prophet, das war Daniel, 600 Jahre vorher. Der prophezeite nämlich, er sah das, dieses Bild, und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer, mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, hier ist es, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämmen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft, und das ist jetzt eine besondere, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Auf dieses Königreich, das sichtbar und erfahrbar ist und welches Gott, der Vater, dem Sohn des Menschen gibt, auf dieses warteten auch die Jünger, die Leute, die um den Herrn Jesus waren. In ihrem noch ausstehenden Leben, jetzt von den Jüngern her gesehen, werden sie einmal sehr stark hoffen, dass sie diesen Tag erleben werden. Dieser Tag, wo Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Doch sagt der Herr Jesus, diesen Tag werdet ihr, die ihr jetzt vor mir steht, nicht erleben. Der Herr Jesus meint diese Zeit, wo die Jünger verfolgt werden, wo sie in große Not kommen und wo sie sicherlich auch den starken Wunsch haben, es wäre doch gut, dass wir jetzt die Macht unseres Herrn direkt vor Augen sehen. Jesus sagt, es muss noch etwas kommen. Nun, er warnt jetzt auch seine Jünger vor Folgendem, dass sie sich nicht verführen lassen. Jede Aussage, ihr meine lieben Jünger, gilt abzulehnen, wenn jemand zu euch sagt, da ist der Messias. Oder dort musst du hingehen, dass dort der Messias ist. Jede Aussage ist abzulehnen, wenn man den eigenen Ort wechseln muss. Ja? Dass man dort erst zum Menschensohn kommt. Der Herr Jesus vergleicht sein Kommen mit der Wirkung eines über den ganzen Horizont umspannenden hellen Blitz, der wirklich von jedermann gesehen wird. Alle Messiasse, die nur von einem bestimmten Ort aus gesehen werden konnten, sind nach der Aussage des Herrn Jesus selbst Verführer. Ja. Und diejenigen, die euch mitnehmen wollen, dorthin zu gehen, das sind Verführte. Hier habe ich einmal drei Beispiele gefunden. Einmal, ich fange mit dem Begründer der Baha'i-Religion an, Baha'u'llah. Ja. Er bezeichnet sich als Messias. Und so wird er auch von seinen Anhängern verstanden. Dann dieser Mann, Mirza Ghulam Ahmad, er begründete als Messias die Ahmadiyya-Gemeinde, eine Abspaltung von Muslimen. Ja. Oder heute kann man in Sibirien diesen Mann sehen, Sergei Anatoljewitsch Tropop. Ja. Torop, so heißt er. Er wäre der Messias der Kirche des letzten Testaments. Und wisst ihr, diese Liste werden wir sicherlich noch weiterführen können. Es werden noch weitere kommen. Aber Jesus sagt, geht nicht mit ihnen. Warum? Weil sie wirklich verführen können. Im Kreis dieser verführten Gemeinschaft, ja, seid ihr in Gefahr, selbst verführt zu werden. Das ist übrigens immer so, dass wenn man in einer religiösen Gemeinschaft ist, die Leute lieb gewinnt und sieht auch, da ist es auch schön, ja, dass man auf einmal auch verführt werden kann. Dass man Dinge, die man vorher als wahr erkannt hat, auf einmal nicht mehr so wichtig sieht. Nun komme ich zum dritten Gedanken. Der Herr Jesus spricht von einem zuvor, sehen wir das in Vers 25, und von einem muss. Zuvor aber muss er, der Messias, viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Das heißt, Jesus kam als Retter. Das, was der Herr hier anspricht, war für die Jünger noch in der Zukunft. Für uns hier ist es Vergangenheit. Der Herr macht klar, dass bevor er als dieser mächtige und herrliche Menschensohn diese Welt betritt, dass er zuvor leiden muss. Ohne Leiden keine Herrlichkeit. In der Offenbarung wird genau dieser Gedanke nochmals erwähnt. Es geht da um eine Buchrolle, die die weitere Geschichte der Menschheit enthält. Und in dieser Buchrolle, quasi die ist versiegelt worden. Und dann wird im Himmel gefragt, ja, wer kann denn diese Rolle öffnen, damit die Geschichte weitergehen kann? Und da lesen wir Folgendes. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich, so Johannes, weinte sehr, weil niemand für würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale von Räucherwerk, und sie sind die Gebete, das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du, es geht hier um das Lamm, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen oder zu öffnen. Warum? Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Derjenige, der diese Welt als Menschensohn richten wird, ist nur deswegen befähigt, weil er ihr zuvor durch sein Opfer als Lamm Gottes die Rettung angeboten hat. Lass dich erretten durch mein Blut, sagt der Herr Jesus. Ja? Jesus kam als Retter. Nun kommen wir zu den Aussagen, die der Herr über seine sichtbare Wiederkunft macht und was davor sein wird. Das ist mein vierter und letzter Gedanke. Seid ihr noch dabei? Könnt ihr noch mitmachen? Ich mache einfach noch ein bisschen. Jesus, der Bewahrer. Der Jesus wird kommen. Und sein Kommen wird von mächtigen Naturkatastrophen begleitet sein. Aber mit seinem Kommen werden auch die Gläubigen bewahrt. Wir sehen, dass der Herr spricht von den Tagen des Menschensohns und von dem Tag. Die Tage sind die Vorbereitung auf diesen einen Tag seines Kommens. Wir beobachten, dass diese Tage der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn an der Welt völlig vorübergeht. Hier wird gesagt von Noah, Vers 26 bis 27, und von Lot, das sind die Beispiele. Die Gesellschaft bei Noah und bei Lot ging ihre Geschäfte nach und sah nicht das kommende Gericht. Und bei beiden Gruppen ist es geschehen, dass die Glaubenden gerettet wurden und die Ungläubigen kamen um. Das können wir sehen. Noah war in der Arche und Lot war außer Landes und zumindest außerhalb dieser Stadt. Für die Menschen, die ihre eigenen Wege gehen, führt dieses Gericht zu ihrem hundertprozentigen Verderben. 100%. Die anderen, so heißt es, werden genommen. Vers 34 bis 36. Jedoch müssen diese Gläubigen auch etwas tun. Dies wird in Vers 31 und 32 beschrieben. Sie dürfen sich niemals innerlich materiell binden lassen. Kein Ding der alten Welt, kein Gut und Geld dürfen hier noch zurückhalten wollen. Denkt an Lots Frau. Wie hat seinen Jüngern gesagt? Denk an Lots Frau. Hier auch, die hier heute hier sind. Sie kam um, weil sie sich nicht von ihrem irdischen Besitz trennen konnte. Denke darüber nach. Wie siehst du das Hab und Gut an, über das du verfügst? Kannst du wirklich loslassen? Dann, wenn es heißt, jetzt ist es soweit, kannst du loslassen. So wie hier auch Petrus dürfen wir keine andere Sicherheit mehr haben als nur unser Herr, der unser alleiniger Erretter ist. Wer durch die Hoffnung auf materielle Güter oder dergleichen sein Leben retten will, der wird es verlieren. Verliere dein Leben an Jesus und du bist gerettet. Ja? Im Übrigen werden wir keine Vorbereitungszeit haben, denn dieses Ereignis kommt in einem Nu, in einem Augenblick. Gott lässt durch Paulus Folgendes aufschreiben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also das heißt alle des natürlichen Todes sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich und in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Das heißt, jetzt und heute darf dir dein Hab und Gut keine so wesentliche Rolle spielen wie die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. In dem Augenblick der Hinwegnahme darf uns nichts zurückhalten. Wenn dich heute etwas zurückhalten möchte, dann bete um Freiheit. Denke an Lots Frau. In den Versen 34 bis 36 ist nach meiner Erkenntnis die Entrückung der Gläubigen gemeint, so wie auch Paulus es beschreibt. Die tatsächlich gläubigen Menschen werden aus ihrem irdischen Leben genommen, um dann zu Jesus zu kommen. Sie müssen nicht sterben, sondern erleben eine schnelle Reise zur Heimat. Wir sehen, dass der Riss durch die Familien geht. Ehen bleiben nicht zusammen. Auch Kollegen sind auf einmal nicht mehr auf dem Posten. Nicht, weil sie vielleicht krank gefeiert haben, sondern weil sie entrückt sind, weil sie weggenommen worden sind. Und dieses Ereignis ist ein weltumspannendes Ereignis, da die einen beim Arbeiten sind und die anderen noch im Bett sind. Ja? Es ist von jeder Seite der Weltkugel greift der Herr Jesus ein. Gott sorgt für die Bewahrung seiner Kinder. Und nun kommt eine sehr seltsame Frage der Jünger. Da heißt es nämlich, woher? Ich hätte mir eher gedacht, dass man nicht nach dem Ort, sondern nach der Zeit fragt. Wann geschieht denn das? Aber die Antwort auf die Frage nach dem Ort ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Da heißt es, Geier und frei liegender Leichnam. Das ist einmal ein Bild für das Gericht Gottes. Geier und frei liegender Leichnam vermitteln Tod und Verderben. Und Menschen kommen nicht mehr dazu, ihre Angehörigen würdevoll zu beerdigen. Ja, das ist Gericht, das ist Krieg. Ja. Und das Zweite ist vielleicht noch deutlicher, noch klarer. Geier kreisen zuerst sehr hoch und sehr weit über dem Leichnam. Wo ist der Gerichtsort? Er ist weit sichtbar. Und tatsächlich, die Offenbarung in Kapitel 19 zeigt, dass dieser Ort überall auf der ganzen Welt sich befindet. Nun sind wir zu Ende gekommen. Unser Thema heißt, sei bereit, weil Jesus kommt. Dabei haben wir uns dem ewigen Wort Gottes, uns genähert Und wir haben da Folgendes gesehen. Jesus, der verborgene König. So wie der Herr damals verborgen war, so ist er auch heute. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Damals hat man den Herrn zwar gesehen, aber ihn nicht als König erkannt. Er diente seinem Volk. Heute ist er unter uns. Er ist unsichtbar, auch hier im Gottesdienst. Und er weiß, wer ihm gehört und wer nicht, über wen er König sein darf. Dann haben wir gesehen, Jesus der Retter. Diesen Weg ging der Herr, bevor er zum sichtbaren Königtum kommen wird. Das Kreuz steht vor der Krone. Aber dadurch wurde der Herr würdig, das Siegel der Buchrolle zu brechen und die Weltgeschichte auch weiterzuführen. Dann Jesus, der sichtbare und mächtige König. Diese Zeit wird noch kommen. Darauf warten wir. Dabei wird der Herr auch dafür sorgen, dass seine Jünger bewahrt und gerettet werden. Und der letzte Punkt, das ist eben, dass er für seine Leute sorgt, sich um sie kümmert. Die anderen haben keine Hoffnung. Sie werden nicht entfliehen. Die Jesus-Leute haben eine große Rettung. Darauf können wir uns ganz und gar verlassen. Eine Frage noch. Hast du persönlich Jesus als deinen König erwählt? Amen.